Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die FDP stellt die Weichen für die Nachfolge von Parteichef Westerwelle. Die FDP-Spitze will aber erst morgen über die Führungsfrage entscheiden. Die meisten Chancen für den Vorsitz werden offenbar Bundesgesundheitsminister Rösler eingeräumt. Das FDP-Präsidium bestärkte Westerwelle heute in seiner Absicht, an seinem Amt als Außenminister festzuhalten. Dagegen fordert die Opposition, der FDP-Chef solle nicht nur seine Funktion als Vizekanzler abgeben, sondern auch als Minister zurücktreten.
Blumen als Dankeschön bei der Präsidiumssitzung. Erster Auftritt von Guido Westerwelle nach seinem Verzicht auf eine erneute Kandidatur für den FDP-Parteivorsitz. Wer Westerwelle nachfolgt, ist allerdings noch offen.
Am heutigen Tag im Präsidium ist nicht über Kandidaturen für den Parteivorsitz gesprochen worden. Entsprechende Meldungen, es gäbe schon Festlegungen in Führungskreisen, sind lediglich Spekulation.
Auf ihn läuft wohl alles hinaus und morgen soll die Entscheidung bei einem Treffen der erweiterten Parteiführung fallen. Gesundheitsminister Philipp Rösler könnte neuer FDP-Chef werden. Guido Westerwelle ist auch bereit, auf die Vizekanzlerschaft zu verzichten. Außenminister will er allerdings auf jeden Fall bleiben. Das Parteipräsidium unterstützt das einstimmig und mahnt in der Krise zur Fairness.
Ich möchte dazu beitragen, dass wir uns jetzt nicht in Grabenkämpfe verlieren, dass wir uns hier nicht auseinanderdividieren lassen, in jung, alt, rechts, links. Und über die Dinge haben wir heute Morgen debattiert.
Offen ist, ob Philipp Rösler Gesundheitsminister bleibt oder möglicherweise ein klassisches FDP-Ressort übernimmt. Im Gespräch ist das Wirtschaftsministerium von Rainer Brüderle, der allerdings nicht weichen will.
Was ist dann die perfekte Lösung? Und da sollte jeder, der momentan an irgendwelchen Ministersesseln zu kleben scheint, sich überlegen, ist das wirklich die beste Lösung für die Partei?
Zu möglichen Umbesetzungen im Bundeskabinett wollte sich der Generalsekretär nicht äußern. Auch dazu vermutlich erst morgen mehr.
Zur Führungskrise und Personaldebatte in der FDP jetzt live aus Berlin, Ulrich Deppendorf.
Vieles deutet heute Abend darauf hin, dass Philipp Rösler morgen seine Kandidatur für den Parteivorsitz anmelden wird. Ein weiteres Zögern würde die FDP in noch größere Machtkämpfe stürzen. Ob er auch in ein neues Ministerium wechselt, zum Beispiel ins Wirtschaftsministerium, das ist zurzeit noch eine offene Frage. Denn auch der neuen U40-Auswahl der FDP ist klar geworden, dass der jetzige Amtsinhaber Rainer Brüderle nicht freiwillig gehen wird. Und in der Wirtschaft genießt er weiterhin Vertrauen als eine marktliberale Stimme. Auch, so hört man es aus der jungen neuen FDP-Garde, sei Brüderle gut für eine vernünftige Altersstruktur bei den Spitzenämtern. Philipp Rösler könnte dagegen die soziale Komponente in der FDP stärken und zusätzlich andere Politikfelder noch deutlicher als bislang besetzen. Es wird morgen Nachmittag in der gemeinsamen Sitzung der FDP-Bundestagsfraktion und des Vorstandes noch einige spannende Diskussionen geben. Dann könnte es auch noch um den Fraktionsvorsitz gehen. Noch ist Birgit Homburger nicht über den Berg. Und damit zurück nach Hamburg.
Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie bei uns wie immer unter tagesschau.de. Bundesinnenminister Friedrich macht Druck auf die FDP bei der umstrittenen Vorratsdatenspeicherung. Der CSU-Politiker forderte heute eine Mindestspeicherzeit von einem halben Jahr für Telefon- und Internetdaten. Ohne die Vorratsdatenspeicherung könne die Kriminalität im Internet nur unzureichend bekämpft werden. Das Bundesverfassungsgericht hatte das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung 2010 gekippt. Für eine Neuregelung ist Justizministerin Leuthäuser-Schnarrenberger zuständig, die damals zu den Klägern gehörte. Eine neue Ethikkommission der Bundesregierung berät seit heute über die Atomenergie. Vor dem Hintergrund der Reaktorkatastrophe in Japan sollen die Folgen eines beschleunigten Ausstieges aus der Kernenergie beleuchtet werden. Dem Gremium gehören Vertreter von Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Kirchen an. Ende Mai soll die Kommission Ergebnisse liefern, als Grundlage für die geplante Energiewende der Koalition.
Ja, sogar beim Gruppenfoto vorab drängt schon die Zeit. Denn die Ethikkommission soll bereits Ende Mai Ergebnisse liefern. Eine Art Unterstützung für die Atompolitik der Regierung. Eine energiepolitische Leitlinie ist das Ziel. Es ist ein neues Gremium mit den alten Fragen.
Das ist zum Ersten die Sicherheit der Kernkraftwerke. Das ist zum Zweiten die Frage, wie schaffen wir mit einer endlichen und möglichst kurzen Laufdauer der Kernkraftwerke eine Energiewende mit Augenmaß.
Die Kommission ist der Versuch, die ganze Gesellschaft mitzunehmen Richtung Ausstieg. Wirtschaft, Gewerkschaften, Kirchen. Denn Energiepolitik brauche Stabilität.
Wenn mit jeder neuen Bundestagswahl das jeweilige Konzept in Frage gestellt wird, dann wird es nicht zu den Investitionen kommen, mit denen man Kapital für 20, 30, 40 Jahre bindet.
Schon vor der ersten Sitzung der Kommission gab es Kritik von der Opposition. Es gehe doch nur um Taktik, um Zeitgewinn. Einen Konsens in der Gesellschaft, den gäbe es doch schon lange.
Es war genau diese Frau Merkel, die diesen Konsens aufgebrochen hat, den Konsens, den Atomausstiegskonsens. Sie hat ihn aufgebrochen mit ihrer Regierung, mit den Laufzeitverlängerungen.
Klimaschutz, Stromimporte, Versorgungssicherheit, das alles soll das Gremium untersuchen und bewerten. Viel Arbeit für 8 Wochen.
Wirklich neue Erkenntnisse kann diese Kommission nicht liefern, aber sie ist der erste Schritt, möglichst viele gesellschaftliche Gruppen einzubinden für ein mögliches neues Atomgesetz im Sommer. Und dafür braucht die Regierung nämlich auch die Opposition.
Im schwer beschädigten japanischen Atomkraftwerk Fukushima ist damit begonnen worden, Millionen Liter radioaktives Wasser ins Meer zu leiten. Es sei aber nur leicht belastet, teilte die Betreiberfirma TEPCO mit. Mit der Aktion soll Platz geschaffen werden, um deutlich stärker verseuchtes Kühlwasser aufzufangen. Die Arbeiter kämpfen noch immer gegen ein Leck in Reaktor 2. Alle Versuche, es abzudichten, blieben bislang erfolglos.
Amerikanische Soldaten in den Trümmern von Ishinomaki. Entlang der japanischen Ostküste suchen sie nach den Opfern des Tsunami, gemeinsam mit den japanischen Helfern. Von hier aus wird der Einsatz mitkoordiniert, der Flugzeugträger USS Ronald Reagan. Japans Verteidigungsminister stattete den Truppen heute einen Besuch ab. Ich danke für die massive amerikanische Hilfe. So beweist sich die jahrzehntelange Freundschaft zwischen beiden Staaten. Auch im Kampf gegen die Reaktorkatastrophe erlaubt Japan jetzt Hilfe von außen. Seit heute stehen der Regierung Berater der Internationalen Atomenergiebehörde zur Seite. Sorgen in Fukushima macht weiterhin ein Leck am Reaktorgebäude 2. Von dort fließt immer noch ungehindert stark radioaktiv verseuchtes Wasser direkt ins Meer. Auch mit einem Kunststoffgemisch konnte der Riss nicht gekittet werden. Massiv verstrahltes Wasser aus den Reaktorblöcken soll jetzt in einem Nebengebäude des AKW gesammelt werden. Dafür müssen Tanks entleert werden mit leicht strahlendem Wasser. Die insgesamt mehr als 11 Millionen Liter sollen ins Meer geleitet werden. Wir haben keine andere Wahl, als dieses kontaminierte Wasser in den Ozean zu leiten. Wir halten das für nicht gesundheitsschädlich. In der Sperrzone rund um das AKW gingen heute Soldaten von Tür zu Tür. Noch immer befinden sich hunderte Menschen dort. Aus Angst vor Plünderungen wollen sie ihre Häuser nicht verlassen. Die japanische Regierung nimmt mehr und mehr internationale Hilfe an und sie bekennt sich dazu. Das Land bemerkt, die Folgen der Dreifachkatastrophe längst nicht mehr alleine schultern zu können.
US-Präsident Obama bewirbt sich für eine zweite Amtszeit im Weißen Haus. In einer Botschaft an seine Anhänger kündigte er an, bei der Präsidentschaftswahl Ende 2012 erneut anzutreten. Obama hat damit ungewöhnlich früh für einen amtierenden Präsidenten den Wahlkampf eröffnet. Bei den Republikanern ist noch unklar, wer im kommenden Jahr gegen Obama kandidiert.
Es waren die Early Birds, die Frühaufsteher, die Obamas Entscheidung kurz nach Sonnenaufgang per Mail empfingen. Der Wahlkampf bei den Demokraten ist eröffnet. Auch wenn der Kandidat selber nicht zu Wort kam, er ließ andere per Videobotschaft für sich werben. Unsere Kampagne muss den Wandel der letzten 2 Jahre beschreiben. Damals hatten wir einen unbekannten Kandidaten ohne große Chancen. Und jetzt ist er der Präsident. Früh kommt der Amtsinhaber mit bewährter Internetstrategie aus der Deckung und setzt damit die Republikaner unter Druck. Denen fehlt noch ein Favorit. Newt Gingrich, ehedem einflussreicher Sprecher des Repräsentantenhauses und stramm konservativ, prüft die Kandidatur. Ebenso wie der wenig bekannte ehemalige Gouverneur von Minnesota, Tim Pawlenty. Und Sarah Palin, die Heroine der Tea-Party-Bewegung, hält sich bedeckt. Sie schwächelt in Umfragen. Wer früh anklopft, hat länger Zeit, Spenden zu sammeln. 1 Milliarde Dollar, so schätzen Experten, könnte die Obama-Kampagne einspielen. Der teuerste Wahlkampf aller Zeiten kündigt sich an. Leicht ist das nicht zu verkaufen, in einer Woche, in der Weißes Haus und Parlament darum ringen, das gewaltige Haushaltsloch zu stopfen. Kommt das Land aus den roten Zahlen? Haben die Menschen Arbeit? Daran messen sie, Amtsinhaber und Herausforderer.
Im Jemen kam es auch heute wieder in mehreren Städten zu Protestkundgebungen gegen Staatschef Saleh. Allein in der südjemenitischen Stadt Taiz gingen Tausende auf die Straße. Die Polizei ging mit Schusswaffen und Tränengas gegen die Demonstranten vor. Mindestens 17 Menschen wurden erschossen. Seit mehr als 6 Wochen protestieren im Jemen Hunderttausende gegen den seit 32 Jahren herrschenden Saleh. Bislang wurden dabei mehr als 100 Menschen getötet. In Libyen lotet das Regime von Machthaber Gaddafi offenbar auch Wege aus, den Konflikt mit den Aufständischen auf diplomatischem Wege zu lösen. Ein Abgesandter Gaddafis war gestern Abend in Athen vom griechischen Regierungschef Papandreou empfangen worden. Nach Angaben aus der Türkei sollte der Gesandte heute nach Ankara weiterreisen. Die türkische Regierung hatte sich als Vermittler ins Spiel gebracht.
Im Osten des Landes dauern die Kämpfe um die strategisch wichtige Ölstadt Brega an. Sie soll aber teilweise in der Hand der Aufständischen sein. Vertreter der Rebellen erklärten, übergelaufene Offiziere der Regierungstruppen sorgten für eine bessere Organisation und Befehlsstruktur. Die NATO teilte heute mit, sie habe seit der Übernahme der Militäroperationen in Libyen am 31. März insgesamt 276 Kampfeinsätze geflogen.
In der Elfenbeinküste haben die Truppen des international anerkannten Wahlsiegers Ouattara nach eigenen Angaben einen Vormarsch auf den Regierungssitz Abidjan begonnen. Zuvor hatten sich tausende Soldaten etwa 30 Kilometer vor der Stadt versammelt. Sie kündigten an, in Richtung der Residenz des abgewählten Machthabers Gbagbo vorzurücken. Dieser hatte bereits gestern zahlreiche Anhänger mobilisiert, um seinen Wohnsitz zu schützen. Aus Furcht vor drohenden Kämpfen haben inzwischen viele Einwohner Abidjans die Stadt verlassen. Wie viele Einwohner hat Deutschland? Unter anderem diese Frage will das Statistische Bundesamt ab dem 9. Mai mithilfe einer Volkszählung klären. Im Vergleich zur letzten Befragung vor 24 Jahren wird diesmal nur ein Drittel der Bevölkerung direkt nach Arbeit, Ausbildung, Familienstand und Religionszugehörigkeit befragt. Der überwiegende Teil der Daten stammt von den Kommunen und der Bundesagentur für Arbeit.
Wer von diesen Menschen lebt auf 20 Quadratmetern und wer auf 200? Wer hat Abitur und wer nicht? Das sind die Fragen, die das Bundesamt für Statistik beantwortet haben will im Zensus 2011.
Die Republik verändert sich in den ökonomischen Daten, in den soziologischen Daten, in den demografischen Daten. Und wenn man nicht weiß, wohin die Bevölkerung, die Wirtschaft sich bewegt, kann man auch keine politischen Entscheidungen treffen.
Von allen Menschen in Deutschland werden die bereits vorhandenen Daten aus den Registern der Kommunen und der Bundesagentur für Arbeit zusammengetragen. Zusätzlich wird ein Drittel der Bürger direkt befragt. Dazu gehören Haus- und Wohnungseigentümer, Bewohner von Gemeinschaftsunterkünften, zum Beispiel Studenten oder Flüchtlinge. Außerdem wird ein Teil der Haushalte, die befragt werden, per Zufallsprinzip festgelegt. Kritiker weisen darauf hin, dass zum Teil überflüssige Fragen gestellt würden, zum Beispiel zur Religion. Außerdem würden die Daten zunächst nicht anonymisiert.
Die Daten werden, so steht es im Gesetz drin, bis zu 4 Jahre nicht anonymisiert. In Einzelfällen sogar bis zu 6 Jahre, also das wäre bis 2017. Selbst wenn die Daten nur wenige Tage oder Wochen vollständig nicht anonymisiert vorhanden wären, bin ich der Meinung, wäre das viel zu riskant.
Viele Bürger fühlten sich zudem nicht ausreichend informiert, wer befragt wird und was gefragt wird. Einen Überblick gibt die Seite zur Volkszählung 2011. Hier kann man Musterfragebögen anschauen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 5. April.
Ein Hoch gewinnt morgen zunehmend an Bedeutung für unser Wetter. Die kühlere Luft, die eingeströmt ist, erwärmt sich wieder. Den Norden streifen allerdings Regenwolken eines Tiefs. In der Nacht fallen zunächst noch einzelne Schauer, später ist es meist trocken, gebietsweise klart es auf. Am Tag in der Mitte und im Süden recht freundliches Wetter, im Südosten kann es einzelne Schauer geben, im Norden Wolken, dort regnet es vor allem am Nachmittag ab und an. Im Süden und in der Mitte weht der Wind schwach bis mäßig, im Norden frischer Wind mit starken Böen, an den Küsten stürmische Böen. Heute Nacht 6 Grad an der Nordsee, in einigen Mittelgebirgslagen 0 Grad. Am Tag 8 Grad auf Sylt und 19 Grad am Oberrhein. Auch am Mittwoch im Norden und Nordosten viele Wolken, stellenweise regnet es etwas, sonst ist es meist sonnig. Am Donnerstag ziehen über die Nordhälfte dichte Wolken, die vereinzelt etwas Regen bringen, sonst viel Sonne. Am Freitag im Norden und Osten viele Wolken, Regen und Wind, sonst ist es meist freundlich und trocken.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr darin. Zum Machtkampf in der FDP. Fragen von Tom Buro an FDP-Generalsekretär Lindner. Und Blick in die eigene Zukunft. Japanische Journalisten besuchen die verstrahlte Sperrzone von Tschernobyl.